Ja, ich entschuldige mich erstens für die Verzögerung hier und zweitens wieder mal für ein Netzwerkproblem, das Sie vermutlich schon schmerzhaft erfahren haben, wenn Sie sich vorbereiten wollten für die Ilias-Prüfung, also für die Prüfung unter Ilias. Der Rahmen des Problems besteht darin, dass wir eine Institutsfirewall bekommen und in der Institutsfirewall werden sämtliche Adressen umgeschichtet und das Umschichten der Adressen geht wieder nicht so einfach, weil daran eine Reihe anderer Konfigurationen hängt und es ist mir noch nicht gelungen, das so hinzukriegen, dass ich in diesem Institutsnetz hier einen einfachen Zugang auf Ilias habe, also auf die Adresse Ilias, und Sie werden es wahrscheinlich auch nicht haben. Das heißt, das, was ich Ihnen eigentlich heute zeigen wollte, insbesondere kann ich Ihnen nicht zeigen. Ich wollte einen Schwerpunkt darauf legen, dass sich die Serie von Bemerkungen, die sich unter dem Abschnitt 7, unter dem Kapitel 7 im Big TypeScript finden und die mit der berühmten Stelle Augustinus, wenn er vom Lernen der Sprache redet, beginnt, dass sich diese Serie von Bemerkungen im Oeuvre von Wittgenstein an verschiedensten Stellen findet und dass Alois Picher eine Zusammenstellung gemacht hat, eine Synopse, die darauf abzielt und das darstellt, wo die Sache jeweils zu finden ist. Ich weise Sie darauf hin, das gibt es im Ilias in einer eigenen Lehreinheit. Das ist die Lehreinheit nennt sich eben Beginn der philosophischen Untersuchungen und es ist klar, dass das eine Kopie von dem ist, was der Alois Picher da macht. Ich werde es Ihnen heute auf eine andere Art und Weise zeigen. Man hat ja glücklicherweise eine ganze Reihe von Präsentationsmöglichkeiten vorhanden, aber die synoptische Darstellungsweise ist die, die einen von der Orientierung her einigermaßen sozusagen direkt in die Sache einführt und hilft. Bevor ich dort hinkomme, will ich aber noch den einen Punkt abschließen, den ich das vergangene Mal begonnen habe in der Diskussion über das Unterkapitel 4 des Big TypeScripts, das Verstehen des Befehls, die Bedingung dafür, dass wir ihn befolgen, das Verstehen des Satzes, die Bedingung dafür, dass wir uns nach ihm richten. Und ich hatte das Thema so eingeleitet, dass ich gesagt habe, wie kommt es, dass nach einer Überschrift Verstehen als Korrelat der Erklärung, die sich mit Sätzen und Sprachen beschäftigt, jetzt als nächstes ein Befehl hier eine Rolle spielt, das Verstehen des Befehls. Befehle sind doch etwas anderes, würde man sagen, funktionieren doch irgendwie ganz anders als einfache Sätze. Und ich habe gesagt, was man am Befehl besonders gut zeigen kann, ist, dass Sprachausdrücke, seien es jetzt Aussagen oder seien es Befehle, eine soziale Komponente haben. Sätze richten sich an jemanden. Das ist natürlich jetzt auch eine lockere Beschreibung. Sätze richten sich nicht von sich aus und automatisch an jemanden. Jede und jeder, der das nachverfolgt hat, was ich Ihnen versucht habe darzustellen in dieser Vorlesung, wird wissen, was ich jetzt damit meine, nämlich, dass man woraus ein Zeichen besteht, nämlich die entsprechende grafische Darstellung oder was immer, kann man nicht qualifizieren als etwas, was sich von selbst an eine Person richten würde. Also das Grafische hat keine Ausrichtung an eine Rezipientin, sagen wir es mal so. Es wird allerdings schon ein bisschen anders, wenn man nicht das Grafische sagt, sondern wenn man sagt Zeichen. Wenn man sagt, Zeichen richten sich an jemanden, dann hat das schon zumindest zur Hälfte eine Berechtigung. Aber die Berechtigung liegt daran, dass Zeichen, wenn man fragt, was man darunter versteht, nicht Zeichengestalten einfach sind, sondern dass Zeichen zweideutig ist und auch einen breiteren Begriff von Zeichen enthält, nämlich die Funktion der grafischen Gestalt, der Zeichengestalt. Und so, und das heißt, dass in der Beschreibung etwas ist ein Zeichen schon in einer Weise eingebaut ist, dass Umfeld, in dem man dann sagen kann, Zeichen richten sich auf jemanden und an jemanden. Und es ist eben diskutiert worden, dass die besondere Art, wie sich Zeichen an jemanden richten, sofern sie erklärungsfähige Zeichen sind, darin besteht, dass Zeichen in einen Dialog zwischen Menschen, die erklären und fragen können, eingebaut sind. Das war der Punkt und das ist beim Befehl nun besonders deutlich. Da habe ich geschlossen das letzte Mal, und was ich jetzt hier noch quasi ergänzend sagen möchte, ist etwas, was zur Systematik der sich entwickelnden Wittgensteinschen Philosophie ziemlich wichtig ist. Und ich sage es mal, ohne einen Blick in den Text sozusagen geradewegs. Wittgenstein hat auf der einen Seite gesagt, erinnern sich in den vorigen Passagen, Zeichen sind etwas, was man erklären kann. Sie sind nichts, was einen beeinflusst. Zeichen sind keine medizinischen Vorkehrungen. Zeichen sind keine Medikamente. Es gibt eine Stelle weiter hinten. Da geht es inhaltlich in etwa darum, dass er sagt, stellen wir uns mal vor, dass ein Satz rot gedruckt ist. Dass er rot gedruckt ist und dieses rot gedruckte wäre besonders, zum Beispiel so gedacht, dass der Satz ins Auge springt, dass man einen Merksatz daraus macht. Und seine Frage ist jetzt die, so fragt das nicht, aber vom Inhalt ist es in etwa so, trägt das rot gedruckte des Satzes, trägt das etwas zu der Aussage des Satzes bei? Trägt das etwas zum Inhalt des Satzes bei? Denn, dass er rot gedruckt ist, hängt offensichtlich damit zusammen, dass er uns beeinflussen will. Und zwar die Satzgestalt will uns beeinflussen auf eine Art und Weise, die man im übertragenen Sinn medizinische Art und Weise nennen könnte, nämlich er geht über unsere Physiologie. Nicht? Wenn sich statt rot gedruckt vorstellen, am Web blinken, ja? Das Blinken einer Mitteilung. Wir sind so gebaut, dass wir praktisch nicht können, anders als wenn wir auf eine Seite schauen und es blinkt uns da was entgegen, dieses Blinken wahrzunehmen, das Blinkende wahrzunehmen, abgesehen und wahrscheinlich vorweg im Vergleich zum Rest der Seite. Das hat etwas damit zu tun, welche Art von Lebewesen wir sind. Das hat etwas damit zu tun, um es sozusagen ganz banal zuzuordnen, dass zu unserem Überleben es ziemlich sinnvoll ist, wenn wir Veränderungen in der Umgebung sehr rasch wahrnehmen, damit wir zugreifen oder fliehen können. Nicht? Also das ist eine der einfachen soziodarwinistischen oder nur darwinistischen Betrachtungsweisen. Das heißt, dieses Blinken kann jetzt natürlich jedes grafische Moment mit sich bringen, aber eine kluge Konfiguration, ein kluges Design macht jetzt das Folgende. es macht eine blinkende Schrift. Und wenn wir eine blinkende Schrift haben, dann kombiniert sich das beides zusammen. Und die Frage besteht jetzt darin, wie verteilt man das? Das eine ist quasi die Aufdringlichkeit der menschlichen Sinnesordnung, was in der menschlichen Sinnesordnung Priorität hat. Und das andere ist das, worum es geht. Nicht? Und es ist in der alltäglichen Betrachtungsweise natürlich auch schon angelegt, dasselbe Problem, dass man hier auf eine vorsichtige Art und Weise auch gerne unterscheiden möchte, dazwischen, dass etwas wichtig ist, weil es sich uns aufdrängt, und dazwischen, dass etwas wichtig ist, weil es einen Inhalt hat, dass der Inhalt wichtig ist. In dem Beispiel mit der Blinkschrift oder der Leuchtschrift oder was Sie immer haben wollen, ist es ja ziemlich, ziemlich deutlich. Und es ist an dieser Stelle sehr leicht zu ermessen, dass worum es in diesem Tauziehen zwischen medizinischer Beeinflussung und Wittgensteinscher Philosophie geht. Wittgenstein, so wie er es im Paragraphen 3 dargestellt hat, wehrt sich dezidiert gegen die Leuchtschrift. Sagen wir so, oder man könnte es noch, ja?
Weil das unartikuliert ist, oder?
Zum Beispiel, richtig, richtig. Das ist ein guter, das ist genau ein guter Hinweis. Leuchtschrift oder Blinkschrift versetzt mich in einen Aufmerksamkeitszustand. Das ist an der Stelle leicht nachzuvollziehen, nämlich in einen Zustand der sozusagen gehobenen Innovation. Nicht? Und man kann sagen, das ist sozusagen durchaus eine Bereitschaft, ein Verstehenseffekt, eine Ansprechbarkeit. Nicht? Wir sind ansprechbar auf so etwas. Wir sind sogar erhöht ansprechbar auf so etwas. Aber was wir nicht sind, durch das Blinken, was wir nicht sind, ist informiert darüber, worum es denn eigentlich geht. Es geht um was. Ja? Es geht um was. Hoppla, da passiert was. Aber wir wissen nicht, was es ist, worum es geht. Und das Tauziehen, von dem ich jetzt gesprochen habe, nicht, zwischen Philosophie in der Art und Weise, wie es der Wittgenstein macht, und der Beeinflussung durch diese Art von Effekten, besteht jetzt darin, dass der Wittgenstein die Sache so darstellt, dass er sagt, Philosophie kann nicht dadurch beeinflusst werden, dass sich jemand über die Sinne vordrängt, dass sich etwas über die Sinne vordrängt, sondern Philosophie hat zu tun und ist beschäftigt mit den Bedingungen davon, dass es um etwas geht. Und dass es um etwas geht, das ist nicht das Amorphe, sondern das artikulierte Verstehen. Und die Frage, die sich dann natürlich daran anschließt, ist, wenn Philosophie damit beschäftigt ist, unter welchen Umständen artikulierte Inhalte etwas mitteilen, also anders gesagt Bedingungen dafür, dass Sätze uns etwas sagen, im Gegensatz dazu, dass man sagt, Bedingungen dafür, dass Sätze sich besonders wichtig machen. Nicht? Diese Situation. Dann ergibt sich die Frage, und da bin ich jetzt sozusagen durch eine Schleife wiederum dort zurückgekommen, wo ich das letzte Mal geendet habe, dann ergibt sich die Frage, woher weiß denn die Philosophie, was diese Bedingungen von Inhaltlichkeit und Wichtigkeit sind? Und das heißt, anders gesprochen, woher weiß denn die Philosophie, wie sie unterscheiden kann zwischen dem, was inhaltlich in einem Satz drinnen steckt, was der Satz uns inhaltlich zu sagen hat, und dem, was man als sich vordrängen, als Sekundäreffekt oder so etwas überlegen soll. Nicht? Woher weiß denn das die Philosophie? Das muss man ja auch an dieser Stelle fragen. Und diese Frage wird nun, also die Frage könnte man jetzt an unser Beispiel sehr schön zurückspielen, indem man nämlich sagt, woher nimmt denn die Philosophie das Recht, zum Beispiel zu sagen, wenn etwas rot gedruckt ist als Merksatz, dann gehört die Tatsache, dass es rot gedruckt ist als Merksatz, das gehört schon in den Inhalt des Satzes dazu, weil es gehört, es ist sozusagen eine inhaltliche zusätzliche Mitteilung über diesen Satz, dass er ein Merksatz ist. Und rot ist nichts anderes als die Mitteilung. Rot ist nicht, so wie ich es beschrieben habe, einfach nur ein Eyecatcher, sondern rot ist eine strukturelle Mitteilung darüber, welche Funktion dieser Satz in einem Mitteilungssystem hat. Wenn das so ist, dann könnte man sagen, die Philosophie hat hier etwas mit zu reden, nämlich die Philosophie, sofern sie eine Darstellung der Verstehensbedingungen, in die Sätze eingebunden sind, gibt. Wenn das Rot eben nur so ein Input ist, dann wäre das dann würde es sozusagen rausfallen und würde auf die amorphe Seite kommen. Die Frage ist also, woher kann die Philosophie diese Unterscheidung treffen? Woher weiß sie das? Und das ist der wichtige Punkt, wo nach dem Traktatus in der Reorganisationsphase des Big TypeScripts neue Überlegungen angezeigt sind. Denn in der Traktatuswelt wäre die Antwort auf diese Frage das folgende gewesen: Philosophie kümmert sich um das Verhältnis von Sprache und Welt in seinen Prinzipien. Philosophie, wenn sie fertig sein wird irgendwann einmal, sagt dir, gibt dir ein System. Dieses System enthält alles das, was du sinnvoll sagen kannst. Und wenn du dich daran nicht hältst, fällst du raus aus dem System und redest Unsinn. Also locker gesagt ist es so, es gibt in diesem Fall keinen Raum jenseits der Logik der Sprache, die gleichzeitig die Logik der Welt ist. Die ist wohl definiert, und die Philosophie steht natürlich im Traktatus auch vor der Frage, okay, und woher weiß die Philosophie das, wie die Logik der Welt ausschaut? Und darauf sagt der Wittgenstein, das zeigt sich. Nicht? Diese Art von, es gibt keinen Platz am Rand der Logik, am Rand der Logik von Sprache und Welt. Du stürzt, wenn du da hinaus treten möchtest, wenn du die Frage stellen möchtest, woher habe ich das Recht und woher weiß ich, dass meine grammatischen Festlegungen über das Verhältnis von Sprache und Welt berechtigt sind, dann stürzt du ins Bodenlose, stürzt du ins Sinnlose in dieser Art und Weise. Es ist relativ deutlich, dass das im Traktat eben zu sehr pointierten, dialektisch paradoxen Situationen führt, die insbesondere damit zu tun haben, dass Wittgenstein die Philosophie in ganz klassischer Art und Weise sozusagen ein für alle Mal systematisch aufbauen will und an dieser Stelle seinen philosophisch-logischen Absolutheitsansprüchen keinen Einhalt gebietet, keine Grenzen setzt. Nun ist das alles, was ich gesagt habe, darum in Dynamik und im Fluss, weil in dem Moment, in dem Verstehen jetzt nicht heißt, sich einordnen in dieses Sprache-Welt-System, sondern in dem Moment, in dem Verstehen basiert auf einer Dialogsituation von Erklärung und Fragen, von Fragen und Erklärung, in dem Moment, in dem das so ist, komme ich in eine andere Landschaft hinein. Denn in dieser Dialogsituation
habe ich die Kriterien, die abschließenden Kriterien nicht mehr, nach denen ich beurteilen kann, was jetzt sozusagen zum Inhalt gehört und was zur, nur zum Impuls und zur Wirkung gehört. Und ich muss, das ist jetzt die Situation, ich muss damit fertig werden, dass ich auf der einen Seite als ein Erbstück, könnte man sagen, der Traktatus-Denkweise so eine Vorstellung habe von ich habe Bedingungen des Verständnisses. Diese Bedingungen des Verständnisses geben mir vor, die Artikulation, die im zu verstehenden Zeichen zu finden ist. Ich habe eine Grammatik. Ich habe sozusagen nach wie vor eine Grammatik, in der die ich mitbringe, damit ich einen, damit ich etwas erklären kann. Das Erklären eines Zeichens, das haben wir ja besprochen letztes Mal, vorletztes Mal. Das Erklären eines Zeichens setzt voraus die Fähigkeit zur Explikation von praktiziertem Zeichengebrauch, nicht? Und die Explikation von praktiziertem Zeichengebrauch ist Grammatik des Zeichens. Grammatik ist ein System von Regeln, in dem wir artikulieren, was eine bestehende Praxis leitet, was zur Grammatik gehört, ist wichtig, und was nicht zur Grammatik gehört, ist nicht wichtig. Nicht? Man kann die Tönung eines Ausdrucks, zum Beispiel Dialektausdruck, an der Stelle kann man es sozusagen leicht sagen, nicht? Eine Dialektaussprache eines im Übrigen korrekt unterschiedenen Zeichensystems gehört nicht zur Grammatik, sobald es eine Dialektfärbung ist. Wenn es aber so ist, dass die Dialektfärbung zum Beispiel der Aussprache von A so weit geht, dass die Aussprache von A es nicht mehr möglich macht, dem anderen Hörenden das A vom O zu unterscheiden, greift diese Art von Belanglosigkeit, also diese Art von Freiheit, die man hat in der Realisierung von grammatischen Regeln, greift über in die Grammatik selber. Und wenn man das dann sozusagen weiterdenkt, ist es so, dass es sein kann, dass bestimmte Arten, ein Zeichen zu artikulieren, plötzlich die Verständlichkeit der einen Grammatik untergraben und man damit in eine andere Grammatik hineinkommt. Ne? Das ist nur als Bemerkung zu der Grammatik, die man als Artikulation der wichtigen Features eines Kommunikations-, eines praktizierten Kommunikationssystems sagen kann. Und was jetzt hier beim Wittgenstein die Situation ist, dass er als Erklärung und für die Erklärung noch immer die Grammatik braucht, dass er aber ab dem Zeitpunkt, ab dem diese Erklärung einer anderen Person gegenüber im Rahmen einer geteilten Weltauffassung stattfindet, ab diesem Zeitpunkt kann er nicht mehr auf eine ähnlich klare Art und Weise die Grenze ziehen zwischen dem, was die Philosophie ausmacht und was darum zur Grammatik gehört, und dem, was er sozusagen der Welt überlassen kann, nämlich der Art und Weise, wie Leute Grammatik verwenden. Nicht? Die Philosophie ist beschäftigt damit, dass wir Regeln der Grammatik, die uns unsere Zeichenausdrücke regelt, angibt. Und man kann sagen, was nicht in die Philosophie gehört an dieser Stelle, ist halt, dass Leute tatsächlich die Grammatik verwenden, um miteinander zu reden, ohne ohne dass sie, die meiste Zeit reden Leute miteinander, ohne dass sie sich in Erklärungsprozesse einlassen, die darüber handeln, wie man etwas zu verstehen hat, sondern in der Regel reden die Leute und verstehen es. Das ist das Nicht-Philosophische. Unser Problem ist jetzt, dass wir in den Erklärungsprozessen einerseits ein Kriterium brauchen, nachdem sich das erklären lässt, was die Leute sagen. Also wenn einer anfängt zu erklären, dann würden wir ihm gerne sagen, okay, und das sind die Regeln, die du hier zu nach diesen Regeln hast du hier zu erklären, dass wir aber plötzlich eine in die Empirie hin offene Situation haben. Und die in die Empirie hin offene Situation, die kommt gerade dadurch zustande, dass wir gesagt haben, hinter dem Erklären muss die Praxis stehen. Das Erklären ist zwar notwendig eine Artikulation, aber als Artikulation ist es die Artikulation von einer Praxis. Und diese Praxis ist etwas, was einerseits zum Erklären dazugehört, weil sonst, was sollte man sonst erklären? Und andererseits aber in einer gewissen Weise über das Erklären immer drüber schießt. Ja? Oder das Erklären ist immer ein bisschen zu wenig. Man hat den Eindruck, ich kann dir zwar erklären, was dieses Zeichen ist, aber verstehen wirst du es nur, wenn du es richtig anwendest. Nicht? Das war die Geschichte auch mit dem Pfeil. Das heißt, ich kann erklären, solange ich will, ich kann sogar dazu schreiben, aber verstanden haben wirst du es nicht, wenn du es mir nachsagst. Du sollst nicht auswendig lernen, was ich dir gesagt habe, dass die Regel ist. Nicht? Eine Grammatik versteht man nicht dadurch, begreift man nicht dadurch, dass man die Regeln der Grammatik sagen kann, sondern eine Grammatik versteht man dann, wenn man weiß, für welche Praxis dieses Regelsystem das Regelsystem ist. Und wenn man sagt, für welche Praxis, dann hat man damit gesagt, diese Praxis muss ich auf eine andere Art und Weise beschreiben, ins Spiel bringen, als das Regelsystem. Und damit, dahin hat das jetzt alles hingezielt, was ich gesagt habe, damit hat man eine neue Art der Kontingenz der Philosophie, könnte man sagen. Philosophie ist angewiesen, auch Philosophie ist angewiesen auf die Praxis, und zwar nach Wittgensteins eigenen Voraussetzungen, weil sie sich im Verstehen auf das Praktizieren, auf das korrekte Praktizieren von Sprachausdrücken bezieht. Und wenn das der Fall ist, dann hat sie jetzt aus dem Traktatblickwinkel her gesehen ein zusätzliches Problem. Und dieses zusätzliche Problem besteht darin, dass sie das nicht vorhersagen kann. Dass sie nicht weiß, was mit dem Ausdruck sein wird, gemacht werden wird, den sie andererseits in seiner artikulierten Sinnhaftigkeit vorher erklärt hat. Und wenn also, was ich jetzt Ihnen dargestellt habe, ist eigentlich sozusagen nur eine langwierige, vielleicht langweilige Paraphrase von dem ersten Abschnitt, das Verständnis eines Satzes, kann nur die Bedingung dafür sein, dass wir ihn anwenden können. Das heißt, das Verständnis kann nichts anderes sein als diese Bedingung. Das Verständnis muss die Bedingung der Anwendung sein. Und jetzt, wenn einen Satz verstehen hat, nach ihm handeln, dann kann, jetzt ist aber die Pointe, also dieses lange Herumreden, hat zumindest den einen Vorteil, dass die Pointe von dem, was jetzt kommt, für sie deutlich ist. Wenn das also in einem gewissen Sinn Handeln ist, dann kann das Verstehen nicht die logische Bedingung dafür sein, dass wir nach ihm handeln. Was heißt jetzt hier die logische Bedingung? Das ist aus dem Traktatus gekommen. Das ist aus dem Traktatus genommen. Wir können nicht sagen, Verstehen haben wir logisch im Griff, und wenn wir es logisch im Griff haben, dann haben wir schon abgedeckt, was Verstehen ist, und dann können wir es anwenden. Wir können es nicht sozusagen zuerst in der Philosophie nachschlagen. Wir können uns nicht der Grammatik des Ausdrucks philosophisch versichern, und wenn wir uns dessen versichert haben, dann haben wir keine weiteren Probleme, dann sind wir sicher, wie sagt man, im grünen Bereich. Nicht? Dann haben wir keine, dann haben wir die Irritation, von der ich geredet habe, mit der Konfusion von Sinnesempfindung und Inhaltlichkeit, also von amorph und artikuliert, die haben wir nicht zu befürchten. Das geht nicht an der Stelle, weil da ein Verstehen drinnen ist. Diese logische Bedingung, da will ich Ihnen jetzt dann auf der nächsten Seite noch etwas Diesbezügliches sagen. Also hier haben Sie, wenn wir hier dabei sind, die Intellex-Version, dass wir das hier, wenn einen Satz verstehen heißt, in bestimmter Weise nach ihm handeln, das ist das. Und worauf ich Sie jetzt hinweisen möchte, ist dieser nächste Satz, wo haben wir den? Nun ist die Frage. Nun ist die Frage, muss ich wirklich in so einem Sinn das Zeichen verstehen, um etwa danach handeln zu können? Wenn jemand sagt, gewiss, sonst wüsste ich ja nicht, was ich zu tun habe, so würde ich antworten, aber vom Wissen zum Tun ist ja doch wieder ein Sprung. Was heißt dann also der Satz, ich muss den Befehl verstehen, ehe ich nach ihm handeln kann? Denn dies zu sagen hat natürlich einen Sinn, aber jedenfalls wieder keinen metalogischen. Das treibt jetzt das Problem weiter in die Richtung, in die es dann in den philosophischen Untersuchungen zum Beispiel auch immer wieder auftaucht. Ich habe es eigentlich jetzt schon vom Inhalt her gesagt, worum es geht. Also plakativ, worin besteht das Befolgen eines Befehls? Man möchte doch sagen, ich muss zuerst verstanden haben, was der Befehl mir sagt, und dann kann ich es ausführen. Nicht? Diese ganz harmlose Beschreibungsweise, die er ja hier auch, das hat natürlich Sinn, als eine berechtigte Ausdrucksweise betrachtet, ist in Frage gestellt nach dem Traktat, und dass in einem bestimmten, also in einem ganz präzisen, pointierten Sinn in Frage gestellt wird, ist einer der zentralen Punkte der Wittgensteinschen Philosophie. Denn wenn man sich jetzt mal klar macht, was sind die weiteren Gedankenschritte in der Regel, die folgen nach einer solchen Bemerkung wie der, ich muss doch den Befehl zuerst verstanden haben, bevor ich ihn ausführen kann. Das klingt noch ganz harmlos, aber als nächstes kommt dann gleich als Antwort auf die Rückfrage, naja, was passiert eigentlich damit, dass du verstanden hast, dass du den Befehl verstanden hast, kommt sehr schnell und sehr leicht, naja, ich habe mir eine Vorstellung davon gemacht, ich habe mir vorgestellt, wie man den Befehl zu befolgen hat, und das geht natürlich auch allgemeiner weiter, es geht nicht nur für den Befehl, sondern auch für den Satz, ich muss doch den Satz zuerst verstanden haben, bevor ich ihn dir erkläre, nicht? Ist analog. Naja, und was passiert, wie du den Satz verstanden hast? Na, ich habe mir vorgestellt, was er sagt. Ich habe mir vorgestellt, wovon er redet. Aber bleiben wir beim Befehl. Ich habe mir vorgestellt, was der Inhalt dieses Befehls ist. Und dann bin ich ihm gefolgt. Dann bin ich dem Befehl gefolgt. Jetzt ist Wittgensteins Frage an der Stelle, was kann ich mir darum kaufen? Was kann ich mir um diese Antwort, ich habe mir vorgestellt, was der Befehl sagt, und danach habe ich mich dann verhalten, was kann ich mir darum philosophisch kaufen? Und Wittgensteins Antwort, das ist an der Stelle sozusagen nur verständlich als eine Gegenbewegung zum weg vom Traktat und trotzdem in einer Thematik noch drinnen, die auch noch immer durch den Traktat bestimmt ist. Im Traktat würde, gut, im Traktat kommen gar keine Befehle vor, aber Sätze kommen vor. Im Traktat wäre die Antwort die gewesen, Vorstellungen gibt's erstens einmal gar nicht. In dem Moment, in dem du einen Satz äußerst, unterliegt er der Sinnprüfung. Wenn er einen Sinn hat, dann sagt er etwas über die Welt. Und damit ist die Geschichte zu Ende. Wenn es ein sinnvoller Satz ist, dann ist er konform den Bedingungen der Möglichkeit, wie über die Welt geredet wird. Und das ist die Erklärung dafür, worin die Berechtigung besteht, diesen Satz als einen sinnvollen Satz sagen zu können, weil die Welt und die Sprache so sind, dass das ein sinnvoller Satz ist. Alles, was nicht dem entspricht, ist kein Satz und geht nicht und handelt nicht von der Welt. Hier ist es jetzt so, dass durch die Überlegungen vom Zeichen und von der Erklärungssituation, in die wir an der Stelle geraten, haben wir einen größeren Spielraum und da kommen für den Wittgenstein auch die kommen sozusagen Vorstellungen jetzt sowohl in Frage, zumindest kommen Vorstellungen in Frage als eine Option der Begründung. Er wird im Traktat, könnte man es anders sagen, nicht? Die Rigorosität des Traktates besteht unter anderem darin, dass er sagt, diese ganze Vorstellungswelt, alles Subjektivität, alles das, wozu wir geneigt sind, Rücksprache, also sozusagen uns zurückzubeziehen, wenn es um diese Art von Begründungen geht, vergiss das alles. Das sind alles Sachen, die im Traktatus ausgeblendet werden. Wir probieren das einmal ganz ohne. Nach dem Traktatus ist er in einer ständigen Verteidigungsaktion, in einer sozusagen Abstoßung, in einer Hass-Liebe-Situation, in einer Angezogenheit-Abgestoßenheitsrelation dazu, dass diese Welt der Vorstellungen, die uns so lieb und wert ist als Begründungsinstanz, nicht, dass diese Welt der Vorstellungen sich immer wieder aufdrängt als eine Erklärung davon, wofür Sätze stehen, was der Inhalt von Sätzen ist. Und was er nun immer in neuen Anläufen zu sagen versucht, ist das Folgende. Du willst mir jetzt erklären, dass du dir zuerst vorstellst, wie der Befehl, was der Befehl dir sagt. Und das ist etwas, das kann man nicht greifen. Das ist eine Intuition, das ist was Inneres, wie immer das ist. Und wenn das geklappt hat, wenn du dir das vorgestellt hast, dann kannst du den Befehl auch ausführen. Das soll so eine Art von philosophischer Erklärung sein, die den Sinn des Satzes in die Welt der Vorstellungen platziert und dann, wenn ich es in meinen Vorstellungen richtig geschafft habe, dann, wenn ich den richtig erfasst habe, dann brauche ich nur mehr ein paar Dinge zu tun. Das muss ich dann umsetzen, aber das Umsetzen ist die eher periphere Geschichte, das ist die zweite Sache. Und was der Wittgenstein an der Stelle sagt, zentralerweise, aber vom Wissen zum Tun ist ja doch wieder ein Sprung. Das ist das, was wir ja mehrfach und immer wieder jetzt im Zusammenhang mit Regelfolgen schon ausprobiert haben, dass man für jede Artikulation, dessen, wie ein Zeichen in der Praxis funktioniert, also für jeden Erklärungsversuch, für jede grammatische Explikation, von der man ja sagen könnte, es ist der Versuch einer verbindlichen Festschreibung einer Praxis mit diesem Zeichen. Für alle diese Versuche gibt es in der Umsetzung Überraschungen, Neuigkeiten, sprunghafte Momente. Es ist nicht so, dass das, was man hier festlegen kann und separieren kann quasi in der logisch-grammatischen Betrachtungsweise, dass das eine Basis wäre, aufgrund derer man das dann umsetzen kann, sondern die Umsetzung kommt mit hinein in das Verstehen und bringt dort ständig Unruhe, bringt dort immer diese Unruhe, die darin besteht, dass ich mich nicht zurückziehen kann auf das, wie ich den Befehl verstanden habe. Nicht?